Du hörst einen Podcast von Rabe.
Hallo, du hörst Radio Rabe mit der Sendung Festival Radio Musikdorf Ernen. Und mein Name ist Josheba Zbinden. In Ernen gehen im Sommer nicht nur ganz viele Konzerte über die Bühne, sondern auch das Queerlesen, eine Literaturreihe mit queeren AutorInnen. Heute lernen wir einen der drei Autorinnen und Autoren etwas besser kennen. Er heißt Stefan Lohse und sein Roman trägt den Titel «Das Summen unter der Haut». Die Geschichte spielt in den 70er Jahren und dreht sich um Jule, einen 14-jährigen Jugendlichen. Ich habe vor dieser Sendung mit Stefan Lohse telefoniert und wir haben über den Roman gesprochen, auch über ihn als Autor und über die AIDS-Krise. Stefan Lohse, wie fühlst du dich jetzt gerade in deiner Haut?
Ich komme gerade vom Fahrrad und ich bin irgendwie verschwitzt. Ich finde das zwar super, dass jetzt hier der Sommer ausgebrochen ist, aber ich war jetzt ein bisschen in Eile und bin jetzt verschwitzt und klebe und meine technischen Geräte funktionieren nur so halb gut und so fühle ich mich gerade. Abgesehen davon hatte ich ein Gespräch mit meinem Lektor in meinem Verlag, der war jetzt gerade ein Jahr lang in Elternzeit und jetzt haben wir über Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und vor allen Dingen eben Zukunft gesprochen. Und das ist ja immer ein bisschen besorgniserregend, wenn dein Lektor mit dir über deine Zukunft reden will. So fühle ich mich gerade. Aber sonst ganz gut.
Ja, um die Frage, wie man sich in seiner Haut fühlt, darum geht es ja auch in deinem Roman. Der heißt «Das Summen unter der Haut». Und mit diesem Roman kommst du diesen Sommer ans Queerlesen, an die literarischen Lesungen im Festival Musikdorf Ernen. Ist das das erste Mal, dass du nach Ernen kommst?
Ja. Ja, aber ich habe es mir schon angeguckt, also das, was ich im Internet gefunden habe. Und ich habe jetzt auch mir das Hotel angeguckt. Ich war auf der Homepage vom Hotel und das sind ja alles diese dunklen Holzhäuser. Das finde ich natürlich absolut großartig. Und ich habe jetzt schon eine Idee davon, wie es in den Zimmern riecht. Ich habe weil die ja so, die Zimmer sind ja auch alle so aus Holz. Und ich habe als Kind und Jugendlicher regelmäßig in der Schweiz, war ich im Skiurlaub. Und wir waren in so einem kleinen Ferienhaus in Graubünden. Und das ist so ganz klein, mehr so ein Ding zwischen Haus und Hütte. Und das war eben auch komplett aus Holz. Und diesen Geruch, das war auch ein ganz bestimmter Baum, den es nur in der Schweiz gibt. Ich habe vergessen, wie er heißt.
Der Schweizer Nadelbaum oder so.
Also ein Schweizer Nadelbaum, ganz genau. So was Ähnliches wie eine Kiefer, aber keine Kiefer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe die feste Erwartung, dass es im Hotelzimmer in Ernen genauso riecht wie in der Hütte in Bergün.
Dann bin ich dann aber gespannt, ob sich deine Erwartung erfüllen wird.
Wenn nicht, dann reise ich sofort ab.
Ich werde dann nachfragen. Wir haben ja das Queerlesen wird ja live übertragen bei uns auf Radio Rabe. Und dann können wir da nochmal nachfragen, wie es denn riecht in diesem Hotelzimmer. Genau. Du bringst deinen Roman mit und vielleicht magst du kurz in einem Satz erklären, worum geht's denn in diesem Roman?
Oh Gott, das ist immer so schwierig mit einem Satz. Lustigerweise hat der Lektor gerade den einen Satz gesagt. Ein Junge verliebt sich in einen anderen Jungen. Das war seine Zusammenfassung.
Sehr gut.
So, und eigentlich stimmt das ja. Also in meinem Roman verliebt sich der Junge Julle in einen Jungen, der neu in die Klasse kommt. Und und dann wird sein Leben aufregend.
Es ist auch eine Geschichte, die im Sommer spielt. Und es hat auch mit Musik zu tun, also am Rande. Zum Beispiel dieser Jule, den du erwähnst, der muss ja oder darf Geige spielen. Spielst du selber auch ein Instrument?
Also das tatsächlich, ganz vieles in dem Buch ist nicht autobiografisch, aber das ist autobiografisch. Ich war auf dem Hamburger Musikgymnasium und ich habe auch Geige gespielt, nicht besonders gut. Und deswegen habe ich, anders als Jule, bin ich tatsächlich auf Bratsche umgestiegen, weil da die Konkurrenz nicht so groß war. Und dann habe ich, also am Anfang habe ich eine Breige gespielt. Eine Breige ist eine Geige mit Bratschenseiten, weil ich noch zu klein war. Also das ist, in dieser Schule geht das dann richtig, also ich habe mit 6 angefangen. Also eigentlich mit Beginn der Schule habe ich angefangen, Geige
zu spielen. Schon recht früh eigentlich.
Ja, ganz, ganz früh. Und meine Mutter hat Musik, unter anderem Musik studiert. Also wir sind ein musikalischer Haushalt als ich dann groß genug war, habe ich dann irgendwann eine richtige Bratsche bekommen. Genau, aber am Anfang habe ich Geige gespielt. Heute habe ich noch eine Geige hier rumliegen.
Und die Hauptfigur im Roman, Jule, ich habe das so empfunden, dass er dieses Geigenspielen als Zwang erlebt. Also einerseits alle an der Schule spielen das, wie du das selber ja auch erlebt hast. Und seine Mutter zwingt ihn zum Üben und er mag das irgendwie nicht so. Und das sind so die äußeren Zwänge und wir alle kennen ja auch Zwänge in unserem Leben oder auch innere Zwänge. Was ist denn dein Bezug zu Zwang?
Ja, also jetzt erstmal konkret auf das Geigenspielen. Es war tatsächlich so, ich hab das Üben gehasst ich war eben auch, Geige ist ja so ein unbefriedigendes Instrument. Man muss sehr lange üben und es dauert Jahre, bis das mal wenigstens halbwegs gut klingt. Es ist eigentlich kein Instrument für Kinder. Man braucht so viel Geduld. Und das liegt ja in der Natur eines Musikgymnasiums, dass es dann da so richtig talentierte Leute gibt. Also die erste Geige in dem Quartett, in dem ich gespielt habe, ist inzwischen Weltklasse-Geiger. Also solche Leute gehen ja irgendwann als Kind auch mal in die Schule und die setzen dann da in so einem Gymnasium da so einen Standard und dadurch ist da super viel Druck oder den habe ich mir auf jeden Fall gemacht. Und dann hat mich das genervt und das habe ich als extremen Zwang empfunden, diesen Geigen, und ich habe dann auch irgendwann mit 15, 16 aufgehört. Ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich wahrscheinlich wie viele andere auch, aber mir ist das auch öfter mal gesagt worden, ziemlich empfindlich auf Zwänge reagiere. Ich war ja lange Schauspieler und da ist man natürlich, da steckt man auch schon in relativ vielen Zwängen drin, und ich empfinde das Schreiben im Vergleich zur Schauspielerei als extrem großen Zugewinn an Freiheit als hätte ich mich fast aktiv von diesen Zwängen befreit und als sei das mit ein Motiv überhaupt gewesen, auch mit dem Schreiben anzufangen. Die berufliche Zwänge im Theater, und davon gibt es eine Menge, auch wenn Theater zunächst mal als Kunstform ja so frei wirkt, aber der Betrieb ist, wie wahrscheinlich jeder Betrieb, aber es gibt ja inzwischen auch in den Medien, in der Öffentlichkeit erfährt man ja so ein bisschen was, dass es ein ziemlich toxischer Betrieb sein kann.
Ja, war das dann für dich so, wolltest du Schauspieler werden, bist es geworden und hast dann gemerkt, nee, irgendwie, das ist mir zu viel Zwang, oder, also war das so wie ein auf die Welt kommen in einem Traum, den man vielleicht, oder sich, was man sich schön vorgestellt hat?
Das kann man so beschreiben, aber letztlich würde das, wenn es genauso wäre, wie du es beschreibst, würde es nicht so lange dauern. Das hätte bei mir 25 Jahre gedauert. Also das wäre dann ein 25-jähriges Aufwachen. Aber im Prinzip hast du trotzdem recht, weil es war immer zweigeteilt. Ich habe sehr gerne Theater gespielt, aber ich habe mich von Anfang an nicht sehr wohl gefühlt in diesen Betrieben. Und irgendwann nahm das halt so Überhand. Und dann hatte dann als Schauspieler auch einfach eine Menge erlebt und Gutes wie Schlechtes und hatte irgendwie so das Gefühl, eigentlich habe ich das, was man in dem Beruf erleben kann, irgendwie erlebt. Und dann nahm das so Überhand, der Betrieb und diese ganzen Dinge. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Aber das ist wirklich, ich habe ja fast 25 Jahre lang Theater gespielt.
Und jetzt nochmal, um auf den Roman zurückzukommen. Jule, der geht sehr gerne schwimmen, er mag U-Boote und er taucht gerne unter, um quasi die Welt hinter sich zu lassen. Ist das für dich auch ein Weg, um mit unangenehmen Situationen oder mit solchen, ja, solchen Erfahrungen, die du jetzt gerade erzählt hast, umzugehen, dass du dich irgendwie eine Rückzugsstrategie hast?
Ganz konkret aufs Schwimmen bezogen, nein, weil ich habe zu viel Übergewicht, um noch freiwillig ins Freibad zu gehen. Ich traue mich irgendwie nicht mehr. Aber ich war früher im Schwimmverein, also ich hab viel geschwommen. Das Schreiben ist genau das. Das Schreiben ist wie Untertauchen für mich. Gerade auch das Schreiben dieses Buches. Ich hatte davor ein Projekt angefangen und ist im Verlag durchgefallen. Und das war zunächst mal ziemlich erschütternd, weil ich ein Jahr lang Arbeit reingesteckt hatte. Und das war Arbeit in so einem komischen Zustand, weil das war während Corona. Und dann sagen die Nein. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben. Zunächst mal war das wie so ein Eskapismus, das Summen und Dauer zu schreiben. Und ich habe das die ganze Zeit auch so empfunden. Also und in der Zeit ist sehr viel passiert. Es begann der Krieg in der Ukraine. Und ich habe fast obsessiv mir diese Nachrichten angeguckt. Bis heute mache ich es mir zur täglichen Pflicht, irgendwie Frontberichte zu lesen. Weil ich glaube, dass ich das muss. Und ich wusste, das Buch war wie so, das Schreiben des Buches war eine. Ich hatte meine 2-3 Stunden am Vormittag, wo ich wusste, ich bin in einer völlig anderen Welt. Und das war wie Abtauchen.
Mhm. Du bist in die Liebesgeschichte von diesen zwei Jungen abgetaucht und auch zurück in die 70er Jahre, könnte man sagen. Weil die Geschichte, die spielt ja nicht heute, sondern in den 70er Jahren.
Ich bin in die Zeit abgetaucht, ich bin in diese Beziehung abgetaucht und ich bin in die Sprache abgetaucht.
Ist das auch die Zeit, die du selber in diesem Alter erlebt hast? Also Jula ist ja, wenn ich mich recht erinnere, 14 Jahre alt in diesem Sommer.
Genau, er ist 14. 14, jetzt müsste ich rechnen. Ich glaube, ich bin etwas jünger. Ich glaube, ich bin ein Jahr jünger. Ich kann nicht so schnell rechnen. Aber im Prinzip ist das die Zeit, ja. Es war aber gar nicht so sehr, also das wirkt im Nachhinein immer alles, solche Dinge wirken dann wie so ganz bewusste und sehr künstlerische Entscheidungen. Das hatte ganz viel mit Faulheit, ganz ehrlich, zu tun. Da kenne ich mich, ja, ich wollte mir tatsächlich wirklich, ich wollte mir bei dem Buch, weil ich mir bei dem anderen, was gescheitert ist, das war so sehr ambitioniert, da habe ich mir so viel Mühe gegeben und gesagt, das ist vielleicht kein guter Weg, also wollte ich mir nicht so viel Mühe geben.
Ah, das dann quasi, wenn das Ergebnis nicht so gut ist, dann hat sich's wenigstens nicht so nach viel Arbeit angefühlt, oder wie?
Ja, und dass ich aber irgendwie auch weiß, letztlich, wenn die Ambition zu groß ist, dann erstarrt das alles. Und ich wollte weniger ambitioniert sein, um lebendiger zu bleiben. Und dann habe ich so, wollte nicht recherchieren, ich wollte einfach drauf losschreiben. Und dann habe ich eine Zeit gewählt, die ich kenne. Ich wollte mich nicht mit Jugendlichen beschäftigen, die auf irgendwie ständig mit Handys umgehen, die Computerspiele können. Ich kann überhaupt keine Computerspiele spielen. Es sind also alles Dinge, die ich mir hätte ranschaffen müssen. Ich kann aber nicht über heutige 14-Jährige schreiben, ohne wenigstens einmal Age of Empires gespielt zu haben. So, und das alles wollte ich mir ersparen. Und das war sozusagen erstmal so ein ganz pragmatischer Grund. Und gleichzeitig aber hast du natürlich völlig recht, das Buch spielt irgendwie, es ist ja gar nicht so bestimmt genau, wo es spielt, aber es spielt natürlich irgendwie da, wo ich herkomme. Das hat hauptsächlich sprachliche, also die Marker sind eher nicht so geografische im Text, sondern eher so sprachliche Marker. Es ist die Sprache, die da gesprochen wird. Und ja, ich habe mich da so in meine den Ort meiner Herkunft so hineinfantasiert.
Wir hatten in einem Vorgespräch mal darüber gesprochen und du hast gemeint, ja, es gibt auch andere Gründe, warum eine harmlose Liebesgeschichte zwischen zwei Jungen eben in den 70er Jahren stattfinden kann, aber nicht unbedingt später. Was meinst du damit?
Damit meine ich, das Jahr 1977 ist ein interessantes Jahr, weil es wirklich so ein Jahr des Übergangs ist, in vielerlei Hinsicht. Es gibt übrigens von einem Schweizer, ich weiß nicht genau, Wissenschaftler, also Soziologen oder so, Peter Sarrazin, der unterrichtet, glaube ich, in der Uni in Zürich, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt 1977. Und da beschreibt er genau diese Umbruchsphase. Deswegen fand ich das toll, dass das in so einem gesellschaftlichen Umbruchsjahr spielt. Es gibt tatsächlich auch ein Motiv in dem Buch, wo ich ganz konkret damit umgehe. Der Vater von Axel verkauft Rechenmaschinen Und tatsächlich 1977 war das Jahr, wo immer mehr der Markt mit elektronischen Rechnern aus Japan geflutet wurde und alte, herkömmliche, mechanische Rechenmaschinen nicht mehr verkauft werden konnten. Und das ist, der ist Vertreter für diese Maschinen und da steckt das tatsächlich sozusagen drin. Und das Entscheidende aber ist, dass dieses Buch unbedingt vor der AIDS-Krise spielen musste. Also harmlos, wirklich in so einem buchstäblichen Sinne. Ein Buch ohne Harm, ohne einen Schmerz, der nicht mehr weggeht. Und die Geschichten von queere oder schwule Geschichten erzählen sich seit den 80er Jahren einfach anders. Das ist ein Riss, der bis heute nicht geheilt ist, über den erstaunlich wenig gesprochen wird. Deswegen ist es so unglaublich toll, dass so ein junger Autor wie Leon Christ dann einen Roman schreibt, in dem das zumindest immer mitschwingt ein Thema ist.
Vielleicht kann ich das kurz aufgreifen. Ja. Leon Christ kommt mit seinem Roman Sauhund nach Erlangen und ist auch am selben Wochenende wie du, präsentiert er sein Buch oder liest und diskutiert darüber. Genau darum ist es ja auch so interessant, jetzt dein Werk in den Kontext mit Leon Christs Werk zu stellen.
Genau. Und ich hatte bei der Buchpremiere hier mir einen Moderator gewünscht, der noch mal ein paar Jahre älter ist als ich, Matthias Frings, und der hatte mir im Vorgespräch erzählt, dass über die Hälfte seiner Freunde sind gestorben. Und er hatte einen großen Freundeskreis. Das heißt, das ist die Zeit, wo Schwule am Wochenende auf Beerdigungen gegangen sind. Und dann erzählen sich Geschichten, selbst wenn es eine Coming-of-Age-Geschichte eines 14-Jährigen ist, die Geschichten erzählen sich alles. Und es wäre mir völlig falsch vorgekommen, sozusagen dann nicht darauf einzugehen. Und deswegen war klar, es muss davor spielen.
Die AIDS-Krise, das war ja in den 80er Jahren und darüber hinaus. Wie hast du selber das erlebt, diese Zeit?
Mit blanker Angst. Es fing an, kann sein, dass es sogar in Leons Roman vorkommt, das weiß ich nicht genau, es fing an mit einer die Titelgeschichte vom Spiegel, und da sieht man so mehr schemenhaft beleuchtet zwei nackte Männer, die voneinander stehen, also man sieht den einen vor allen Dingen, der die Rückansicht zeigt, und dann ist da also irgendwie grün und giftig, und Der Typ, aber den man da sieht, den man von hinten sieht, der hat einen super Arsch. Dieser Titel, der also inzwischen ikonografisch ist, ganz bekannt geworden ist, der hat sich mir total eingeprägt, weil da ist ein sexy Typ und es ist alles kontaminiert. Und ich hatte unglaublich Angst davor. Ich habe auch viele Tests gemacht. Ich habe dann auch immer mehr Freunde. Ich bin Gott sei Dank verschont geblieben, aber ich habe immer mehr Freunde dann gehabt, die also um mich herum wurden immer mehr Leute positiv. Ich bin halt jünger als Matthias Frings. Das heißt, die leben alle noch, ne? Und zwar gut, weil es dann eben irgendwann eine Behandlung gab. Aber ich habe sozusagen noch aus Erzählungen und diese ganze Stimmung sozusagen aus dem Ende des Höhepunkts dieser Krise mitbekommen. Und als es losging, dann dachte man, es ist ein absolutes Todesurteil. Und ich hatte einfach nur pure Angst und gleichzeitig Schuld und Scham, weil einem auch über sozusagen den Diskurs, gesellschaftlichen Diskurs über diese Krankheit immer irgendwie deutlich gemacht wird, es gibt Krankheiten, die man bekommt, und es ist ein schlimmes Schicksal, und es gibt Krankheiten, die man sich holt, und dafür ist man selber verantwortlich.
Ja, also ich habe in der Zeit noch nicht gelebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ist ja immer noch in gewissen Kreisen, gibt es viele Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in den 80er Jahren auch nicht einfacher wäre diesbezüglich. Ich fand es spannend, auch im Roman von Leon Christ, Sauhund, da ist genau diese Angst, die du beschreibst, die schwingt von Anfang an mit. Also am Anfang, als sich Flori, die Hauptfigur, das erste Mal verliebt, dann denkt er immer schon dran, ja, in den USA waren die ersten Fälle, und irgendwann dann eben auch in München, wo die Figur lebt. Eine Dynamik, die im Buch von Leon Christ auch besprochen wird, ist, dass eben dann Männer, die AIDS haben, dann auch gemieden werden? Oder siehst du dieses Stigma da? Also es ist sogar die Hauptfigur selber, die dann irgendwie sich in eine Person verliebt, die AIDS hat und irgendwie auch diese Kämpfe hat zwischen, ah, ich will dir helfen und irgendwie habe ich Angst. Also sehr zerrissene Emotionen oder Dynamiken.
In dem Bundesland, in dem Leon Christ groß geworden ist, ging es sogar weiter. Also in Bayern hat der damalige zuständige Minister Peter Gauweiler vorgeschlagen, Homosexuelle zu internieren. Also das war eine wirklich gespenstische Zeit, eine präfaschistische gespenstische Zeit. Also man kann in Deutschland auf die Idee zu kommen, Menschen zu internieren, das ist schon, das hätte man sich vorher nicht vorgestellt. So.
Ja, das ist ganz schlimm. Vielleicht auch mit sehr viel Angst generell und Unwissen verbunden.
Mit Angst und mit Unwissen verbunden. Es gab dann ja auch Leute, also was weiß ich, das war damals ein Riesending, als Prinzessin Diana in irgendeiner Klinik, also vom Fernsehen begleitet, dann aus dem Glas eines AIDS-Kranken getrunken hat. Und das ist eine Art der Aufklärung gewesen, die unglaublich wichtig war, weil, also das kann man ihren Einsatz zum Beispiel für AIDS-Kranke kann man gar nicht überbewerten, weil die hatte natürlich einfach, heute sagt man Reichweite, ne? Die haben alle geglaubt und die hat ganz klar gesagt, ihr könnt euch nicht anstecken, wenn ihr das gleiche Glas benutzt. Und man hatte das Gefühl, wenn man nur mit jemandem, der HIV hat, in einem Raum ist, dann kriegt man es schon und so. So wie Corona, genau. Das ist natürlich totaler Blödsinn.
Du hast das Buch von Leon Christ auch gelesen und kannst du dich noch erinnern, was es in dir ausgelöst hat oder was dir auch neu war?
Also so richtig neu, also neu ist jede Geschichte, die man liest, ist irgendwie neu. Aber was ich zunächst mal, das ist aber, also wenn man dann Autor ist und dann ein Buch von einem anderen Autor liest, dann ist das ja manchmal auch ein bisschen blöd, weil man liest es ja inzwischen auch schon so ein bisschen professionell oder so, also man, das ist eigentlich schade, ne? Ja, man hat dann irgendwie so ein bisschen so ein handwerklicheres Auge auch auf das, was man liest. Das ist eigentlich total schade, weil ich lese aus den gleichen Gründen, aus denen die meisten Leute lesen, dass ich irgendwie in eine Welt verschwinde und mich darin verliere und dadurch total unterhalten bin. Ich fand trotzdem, als ich das Buch gelesen habe, es so wahnsinnig toll und bewundernswert, wie er so einen Sound trifft, einer Zeit, die er gar nicht kennt. Also mir ist auch der Fleiß, ehrlich gesagt, sofort bewusst geworden, der in dem Buch steckt. Und ich fand es total witzig, ich finde es sprachlich total interessant. Also dieser sehr kluge Umgang, das ist ja wahnsinnig schwierig zu dosieren. Das ist ja nicht wirklich Dialekt, sondern es ist eigentlich eine Kunstsprache. Wenn du es jetzt wirklich Dialekt machen würdest, dann würde es nicht plausibel sein, verrückterweise. Also oft ist ja das, was wirklich echt ist, in einem Buch nicht plausibel. Und wie ihm das gelingt, sozusagen so eigentlich so eine ganz total selbst ausgedachte Sprache zu verwenden und dabei dieses Rudolf Mooshammer München zu erzählen. Fand ich ganz faszinierend. Das fand ich ganz, ganz unglaublich gelungen und unglaublich toll.
Ja, spannend. Mhm. Dein Roman Das Summen unter der Haut, das du mitbringst nach Erlangen ans Queerlesen, der ist ja letztes Jahr erschienen und du hattest davor schon Bücher veröffentlicht in einem schönen Dreijahrestakt, wie ich gesehen habe. Und ich frage mich und ich frage dich, arbeitest du schon an einem nächsten Werk und Was kommt da auf uns zu?
Also ich arbeite an dem nächsten Buch. Tatsächlich versuche ich, es wird aber ein völlig neues Buch, aber ich versuche mit dem, was durchgefallen ist, mit dem Stoff umzugehen und schreibe aber den ganz anders. Das musste ich auch heute meinem Lektor erklären, weil er sich schon große Sorgen gemacht hat. Aber worum es da genau geht, das verrate ich nicht. Also das ist irgendwie noch zu früh. Ich hab jetzt höchstens ein Fünftel und weiß noch gar nicht, ob das alles funktioniert und ich muss das jetzt erstmal fertig schreiben. Aber es geht um erwachsene Menschen, nicht um Kinder. Das kann ich sagen. Mit den Kindern ist jetzt, habe ich jetzt erledigt.
Hast du erforscht und für gut befunden, oder?
Ja, ich habe das Mir also zum Beispiel so dadaistische Dialoge zwischen Jugendlichen, so, ne? Also ja, 14-Jährige, die so vor sich hin reden. Das sind alles dann, ich habe früher immer gedacht, ich wollte schon mal mit 19 Schriftsteller werden. Und dann habe ich gedacht, ich bin davon fest ausgegangen, dass ich das nicht kann. Und dann habe ich es auch gar nicht so wirklich versucht. Hätte ich es versucht, hätte ich mir vielleicht viel erspart. Und der Grund, weswegen ich glaubte, dass ich das nicht kann, ist, ich kann mir ja irgendwie Sachen ausdenken. Das weiß ich ja, dass ich das kann. Aber ich kann keine Dialoge schreiben. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Das Ausdenken ist ganz schön anstrengend, aber Dialoge schreibe ich mit links. Und so Dada-Dialoge zu schreiben, so Gelaber unter Jungs, dafür brauche ich eine halbe Stunde. Das ist sozusagen das Einfachste. Da schalte ich meinen Kopf aus und schreibe. Und alles andere ist echt anstrengend.
Stefan Lohse, Autor vom Roman Das Summen unter der Haut. Am Sonntag, 28. Juli, ist Stefan Lohse am Queerlesen in Erlen zu Gast. Diese Lesung kannst du vor Ort besuchen oder hier auf Radio Rabe live mithören. Die nächste Sendung vom Festival Radio Musikdorf Erlen läuft am nächsten Freitag wieder um 11:30. Alle bisherigen Sendungen, auch die von meinem Kollegen Jonathan Inniger, findest du auf rabe.ch/Erlen und auf musikdorf.ch. Wenn dir das Festival Radio Musikdorf Erlen gefällt oder wenn du uns sonst etwas mitteilen möchtest, dann schick uns doch eine Nachricht an studio@rabe.ch. Im Roman von Stefan Lohse kommt übrigens auch ganz viel Musik vor und ein Song ist besonders wichtig für Jule, den Protagonisten. Hier ist Somebody to Love von Queen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Das Festival Radio Musikdorf Erne ist eine Medienpartnerschaft von Rabe mit dem Musikdorf Erne und wird unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und von Swiss Perform.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.